Jetzt das Thema, das angekündigte Thema des Abends, der Ukraine-Krieg. Die Sache ist jetzt über ein Jahr alt. Es ist ein zum Dauerkrieg geworden. Mit, wie unser Außenminister sagt, gegenwärtig einer gewissen Beruhigung zwischen den lokalen pro-westlichen und den pro-russischen Bürgerkriegsparteien und einer gewissen Beruhigung zwischen ihren internationalen Unterstützern, die ihnen von Osten her die Russen, vom Westen her die Amerikaner, die Polen, die Briten, natürlich auch die Europäische Union, der Kiewer Regierung sowohl Geld, vor allen Dingen erstmal Geld verschaffen, dann Training der Truppen, dann die Polen sicher auch Waffen, die Amerikaner auch Waffen, schon wenn sie ankündigen, sie werden nächstens darüber beraten, ob sie auch, wie heißt es, nicht nur non-lethal weapons, also nicht nur nicht tödliche Waffen liefern, sondern echte. Dann ist es ein Bekenntnis dazu, dass sie natürlich längst alles mögliche andere bereitstellen. Das ist zur Normalität geworden und wie gesagt mit einer gewissen Beruhigung nach diesem Minsker Abkommen, da komme ich später noch dazu. Normalität ist die Sache auch im Inland geworden. Wenn er zurückdenkt, ein halbes Jahr oder so, da gab es große Aufwallungen über die Putin-Versteher. Und ich muss daran erinnern, dazu haben alle alten Kanzler der Republik gehört. Alle, die noch leben. Kohl, Schmidt, Schröder, alle miteinander. Und nicht wenige andere Prominente. Es ist ruhig geworden um sie und ruhig geworden auch um die sonstigen Kritiker des Ukraine-Kurses. Einerseits, wie üblich in Kriegen, einfach durch die Dauer. Muss ich mal das klar machen, wie hart es immer ist. Am Anfang sagt mancher, hat es sein müssen und wofür ist es eigentlich gut, warum machen die das? Und wenn die Sache mal eine Weile ins Land geht und der Gegner nicht nachgibt, dann ist es halt doch irgendwann unsere Sache und unser Krieg und unser Feind. Ganz egal, wie gut oder schlecht die Gründe am Anfang waren. Muss ich daran erinnern, der amerikanische Krieg im Irak, da wussten dann schnell viele, dass es Beschiss gewesen ist, ein Betrug, mit dem Bush, der damalige Präsident Bush, den Krieg angefangen hat. Aber es ändert in Wahrheit an der Parteilichkeit der eigenen Bevölkerung für den Krieg dann doch nicht viel, ob die Begründung gut oder nicht ganz so gut gewesen ist. Wenn erstmal die Sache ausgefochten wird, dann ist es der Krieg selber, der die Leute zur Parteilichkeit für ihre eigene Regierung ja quasi überredet. Allerdings muss man auch sagen, ist es natürlich auch ruhiger geworden, weil die Sache selber so vorläufig so ein bisschen geregelt erscheint. Ruhig genug ist es für die deutsche Regierung offensichtlich noch lange nicht geworden. Das Außenamt, also Steinmeiers Ministerium, hat vor 2 Monaten eine Argumentationshilfe, zunächst für die eigenen Diplomaten in der Welt, dann an die Öffentlichkeit weitergegeben, also für die ganze Öffentlichkeit, eine Argumentationshilfe in Sachen Ukraine herausgegeben und will da erläutern, warum der westliche und deutsche Standpunkt in Ordnung geht und der russische nicht. Argumentationshilfe in Sachen, wir führen einen gerechten Krieg, die anderen einen ungerechten. Ich will ein bisschen in diese Argumentation reingehen. Die Argumente sind zum Teil, die haben die jetzt halt zusammengeschrieben, sie sind zum Teil gar nicht wirklich neu. Sie sind so die klassischen Argumente, mit denen der Krieg begründet, gerechtfertigt wird. Und da möchte ich ein bisschen vorführen, wie da argumentiert wird. Vor allen Dingen, ja, die Argumentation geht so, dass immer steht fett gedruckt vorweg Behauptung und da wird eigentlich der russische Standpunkt oder der Standpunkt derer, die die europäische Ukraine-Politik angreifen, zitiert. Und dann kommt die Antwort des Außenministers. Also der erste, ich greife ein paar Punkte raus, das sind 18 Punkte, das wir den ganzen Abend brauchen, wenn man die durchsprechen wollte, wollen wir auch gar nicht. Aber auf ein paar von den Dingern will ich doch eingehen und ein bisschen diese Argumentationsweise aufzeigen. Also die Behauptung ist, gegen die man sich jetzt wehrt, die Behauptung, der Westen hat sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingemischt und zur Absetzung der legitimen Führung Janukowitsch beigetragen. Das sind die Vorwürfe, denen sich das Außenamt jetzt stellt. Was sagt's drauf? Richtig ist, ja, das ist wie die, nach dem Muster der Gegendarstellung, ja. Gesagt wird das, richtig hingegen ist. Und jetzt kommt's. Konkreter Anlass für die Maidan-Proteste ab Herbst 2013 war die überraschende Entscheidung der ukrainischen Regierung am 21.11.13, die langjährigen Verhandlungen über das EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen auszusetzen. Noch kurz zuvor hatte Präsident Janukowitsch das Ziel einer Zeichnung des Abkommens im November 2013 bekräftigt. Viele Bürger der Ukraine fühlten sich durch dieses Vorgehen getäuscht und reagierten mit Protesten, unter anderem auf dem Maidan in Kiew. Diese friedlichen Demonstrationen entwickelten sich zu Massenprotesten, die auch Forderungen nach umfassender Achtung rechtsstaatlicher Prinzipien, Korruptionsbekämpfung und ein Ende des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten aufnahmen. Westliche Politiker sprachen sich für eine friedliche Lösung aus und riefen die ukrainische Regierung zur Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf. Die Ukraine hat sich international gegenüber ihren Partnern zur Wahrung dieser politischen Grundfreiheiten und Menschenrechte verpflichtet. Soweit die Gegendarstellung. Die Frage, hat sich der Westen eingemischt, wird in einem ersten Anlauf zurückgewiesen mit dem Argument, naja, angefangen hat das Ganze mit dem Janukowitsch, seiner Weigerung zu unterschreiben. Ja, und es ist so mit dem Anfangen, wenn man sagt, wer hat angefangen? Auch das schon, der ganze Konflikt wird gleich nicht unter der Rubrik, wem geht es dabei um was, sondern wer hat angefangen? Wer ist das auslösende Moment der Unruhe? Naja, und jetzt ist es Janukowitsch, weil er hat nicht unterschrieben. Wenn man also die ganze Vorgeschichte der Nicht-Unterschrift weglässt, kann man sagen, der hat angefangen. Hätte mir die Vorgeschichte hinzugenommen. Ja, das ist ein Abkommen, das ist für die Ukraine einerseits unvermeidlich gewesen, weil sie total verschuldet, eigentlich dem Bankrott nahe war und westlichen Kredit gebraucht hat um jeden Preis. Andererseits diese Unterordnung unter die Europäische Union und ihre Regelungen, diese entschiedene und unwiderrufliche Zuordnung zum Westen und damit verbunden, den Abbruch der Beziehungen zu Russland, von denen das Land eben auch irgendwie gelebt hat. Wenn man die ganze Vorgeschichte also hinzunehme, würde die Geschichte anders ausschauen. Aber wenn man sie weglässt, kann man sagen, wir haben uns doch nicht eingemischt, Janukowitsch hat doch angefangen. Er hat nicht unterzeichnet. Dann hat es Proteste gegeben und die Proteste, friedliche Demonstrationen sind zu Massenprotesten geworden. Und westliche Politiker haben sich nicht eingemischt, sondern dafür für eine friedliche Lösung ausgesprochen und riefen die ukrainische Regierung zur Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf. Bloß eine Erinnerung. Überlegt euch mal, wie schnell räumt die Frankfurter Polizei Blockupy-Proteste ab, wenn sie aus dem Ruder laufen. Dauert kein Tag. Die damaligen Proteste in der Ukraine haben über 2 Monate gedauert. In der Zwischenzeit haben die Protestanten Ministerien besetzt, das Gewerkschaftshaus besetzt und angezündet. Die haben halb die Staatsmacht übernommen. Und die Regierung hat sich, weil sie mit dem Westen nicht einfach brechen wollte, immerzu ist sie hin und her geschwankt zwischen dreinschlagen und gewähren lassen. Wenn jetzt ein westlicher Politiker in so eine Situation eintritt und eingreift und sagt, ich bin für friedliche Lösung, dann hat es eindeutig die Botschaft, der Westen ist gegen die Regierung, die nämlich die souveräne Macht im Land hat und eben Proteste auch wegräumt, wenn sie meint, sie müssen weggeräumt werden. Und die zugleich umgekehrt signalisiert, dieses Eingreifen, dass der Westen hinter den Protestlern steht. Dass sie denen den Rücken stärkt und sagt, ihr braucht euch nicht einschüchtern lassen, wir stehen schon hinter euch. Man muss sich nur mal vorstellen, es gibt Blockupy-Proteste in Frankfurt und Putin kommt vorbei und sagt, gebt bloß nicht nach, Protestanten, die anderen sind im Unrecht. Wer so redet, erklärt natürlich seine Unterstützung für den, erklärt natürlich seine Unterstützung für den Protest und macht natürlich klar, dass die Protestanten ja seine Leute sind. Okay.
Ich habe nur eine Frage. Sie sagen, dass diese Unterschrift von Unverwaltung, dass dieser Schritt Richtung Westen nur unvermeidlich war. Was wäre denn die Alternative gewesen dazu? Oder gab es eine Alternative? Sie sagen, es war ja praktisch unvermeidlich und hat trotzdem nicht unterschrieben. Aber ich frage mich, gab es eine Alternative? Hätte es eine Alternative gegeben?
Man muss so sagen, nur weil es eine gegeben hat, ist es nicht zu dem gekommen, womit die EU gerechnet hat. Schaut euch Griechenland an. Griechenland ist auch pleite. Ist jetzt schon Mitglied der EU. Griechenland ist auch pleite. Griechenland wird auch zu Schritten genötigt, die das Land von sich aus als ruinös betrachtet. Für das eigene Sozialsystem, aber sogar für die eigene Wirtschaft. Sie sind der Meinung, das macht uns kaputt. Wenn Sie eine Alternative sehen, beugen Sie sich dem nicht. Jetzt merkt man, Griechenland sieht keine wirkliche Alternative. Deswegen ist es das Merkwürdige, dass eben diese neue Linksregierung dort immerzu an die EU hinredet, wir müssen zu neuen Regelungen kommen. Und die anderen sagen, nein, ihr müsst bloß erfüllen, was früher ausgemacht worden ist. Und die können keinen Schlussstrich ziehen, weil sie eigentlich so recht keine Alternative sehen. Man merkt ja, sie verhandeln mit Russland über womöglich Gasexporte, sie verhandeln mit China, ob man den Hafen von Piräus vielleicht vermieden könnte und so weiter. Die suchen Geldquellen. Aber Geldquellen, die die Pflichten ablösen könnten, die sie gegenüber den europäischen Kreditgebern haben, so groß sind die Geldquellen alle nicht, die sie eventuell finden könnten. Janukowitsch hat nicht unterschrieben, weil er mit Russland, mit der Unterstützung durch Russland eine Alternative hatte, weil er halt doch zwischen zwei Abhängigkeiten zu wählen hatte und so. Janukowitsch und übrigens alle seine Vorgänger hatten eine sogenannte Schaukelpolitik der Ukraine betrieben. Eigentlich aus der Ohnmacht eines Landes heraus, abhängig zu sein von zwei Großmächten im Westen und im Osten. Letzten Endes ökonomisch, wie im Wesentlichen Transitland für Energieexporte von Russland nach Westeuropa zu sein. Eigentlich wesentlich an dem Transit zu verdienen. In der Notlage haben sie die Abhängigkeit von Russland mit Westeuropa und die von Westeuropa mit Russland auszubalancieren versucht und das Interesse beider Seiten an der Ukraine so ein bisschen zu nutzen versucht. Übrigens mit schlechten Ergebnissen, aber das ist mal egal. Sie sind ja immer tiefer in die Pleite gerutscht damit. Nur die doppelte Abhängigkeit der Ukraine, in der sie so laviert hatte, was man eben im Westen als Schaukelpolitik angeklagt und verurteilt hat. Diese Schaukelpolitik wollte das Assoziationsabkommen ein für alle Mal beenden. Da schaukelt sich nichts mehr. Ihr sollt euch auf den Westen orientieren, ihr sollt eure Kredite aus dem Westen beziehen, dann aber auch eure Schuldpflichten gegen den Westen haben und bis hin zu die gesamten acquis communautaire, nennt sich das in der EU, diese aufgelaufenen Regelungen für den Binnenmarkt, fürs Kreditwesen, für welche Subventionen erlaubt sind und welche nicht erlaubt sind, wie die Steuern zu erheben sind. Alles das, was es da gibt, einfach übernehmen. Das war verlangt. Und in diesem Ding, da hat Janukowitsch halt gerechnet. Einerseits wollte er natürlich die Kredite aus dem Westen, andererseits wollte er nicht die Bedingungen erfüllen. Und da hat er versucht nachzuverhandeln und hat der Westen ihm gesagt, also die EU ihm gesagt, da gibt es nichts nachzuverhandeln, unterschreiben oder lassen. Und dann hat er es im letzten Moment gelassen. Und es war ja klar, das war bis dorthin, wie die hier schreiben, bis in November 2013 war ja nicht klar, ob die Ukraine nicht unterschreibt. Und das werden die auch nicht vorher gewusst haben, weil sie halt gemeint haben, das muss jetzt probiert werden, ja, und haben sie halt nicht unterschrieben. Dann hat man gemerkt, wie zerrissen das Land zwischen seinen Abhängigkeiten und dem politischen Weg, den es gehen muss oder will oder soll, wie zerrissen das Land ohnehin schon war, kaum ist diese Nichtunterschrift passiert. Ein Teil der Ukraine hat längst totale Anti-Russen-Positionen gehabt. Also nach dem Muster, wir sind von Westen abhängig und von Russland abhängig. Die Abhängigkeit vom Westen ist unser Glück, die Abhängigkeit von Russland ist unser Unglück. Die im Osten, da in dem Donbass, die haben es eher umgekehrt gesehen. Wir sind abhängig von beiden. Auch die wollten eigentlich die Schaukelpolitik haben. Aber die waren mehr der Meinung, wenn schon, dann ist die Abhängigkeit von Russland unser Brudernation und die Nähe und die Arbeitsteilung, die seit der Sowjetunion noch existiert. Und die Abhängigkeit vom Westen ist unser Unglück. Naja, dieser Kampf war es halt, der dann auf dem Maidan ausgefochten worden ist. Komme ich zurück zu meinem, was ich zeigen wollte, ist erstmal, wie die das hindrehen. Sie haben doch sich doch nicht eingemischt, denn angefangen hat doch Janukowitsch. Dann, weiter unten, westliche Politiker sprachen sich für eine friedliche Lösung aus und dafür, dass die Regierung die Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährleisten muss. Ja, nochmal die Erinnerung daran, wie in Deutschland die Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährleistet wird. Da sind doppelt so viele Polizisten wie Demonstranten dort. Und wenn die Demonstranten irgendwo eine die richtige Straßenbiegung nehmen, dann wird die Demo aufgelöst. Dort verlangt jetzt die Freiheitspartei des Westens, die Regierung soll einen Aufstand dulden, denn es war ein Aufstand. Also was sie sich nie gefallen lassen würden, verlangen sie von den anderen unter Berufung auf, die Versammlungsfreiheit ist uns heilig. Und dann sagen sie noch, also das, da merkt man jetzt, der Satz ist praktisch das Bekenntnis, okay, wir haben uns schon eingemischt. Ja, westliche Politiker sprachen sich für eine friedliche Lösung aus und riefen die ukrainische Regierung zur Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf. Okay, wir haben uns schon eingemischt. Und dann kommt der letzte Satz. Die Ukraine hat sich international gegenüber ihren Partnern zur Wahrung dieser politischen Grundfreiheiten und Menschenrechte verpflichtet. Jetzt sagen sie, wir haben uns schon eingemischt, aber das geht ja auch in Ordnung. Denn die haben es ja unterschrieben. Also Ausgangspunkt, Vorwurf, der Westen hat sich eingemischt. Erste Antwort, wir haben uns doch nicht eingemischt, Janukowitsch hat angefangen. Zweite Antwort, okay, wir haben uns schon eingemischt, aber es geht ja auch in Ordnung, wir durften das ja. Die haben das ja unterschrieben gehabt. Noch zwei weitere solche Beispiele, dann mache ich ein bisschen Schlüsse draus. Behauptung. Das ist der vierte Punkt von denen. Dazwischen gibt es noch andere, aber ich kann nicht alle durchspringen. Behauptung. In der Ukraine werden ethnische Russen bzw. russischsprachige Bürger diskriminiert und unterdrückt. Russen in der Ukraine haben Russland daher um Schutz und Unterstützung gebeten. Ja? Das ist die Version, die man den Russen oder den Putin-Verstehern im Westen unterlegt und gegen die wird jetzt argumentiert. Das ist verkehrt. Richtig ist. Einschlägige internationale Organisationen, wie zum Beispiel das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, haben von Russland behauptete Gefährdungssituationen oder Opfer auf Seiten der russischsprachigen Minderheit nicht bestätigen können. Sie haben trotz einzelner Vorfälle keine systematische und umfassende Verletzung der Rechte der russischen Minderheit in der Ukraine festgestellt. Also nicht bestätigen, Fortgang zu, trotz einzelner Vorfälle keine systematische und umfassende Verletzung. Auch der ukrainische Parlamentsbeschluss vom 23.02.2014 zur Aufhebung des Sprachengesetzes von 2012, das weitgehende Anwendungsmöglichkeiten für Minderheitensprachen wie das Russische auch im öffentlichen, kulturellen und schulischen Bereich festschreibt, hat die Rechte der russischen Minderheit nicht eingeschränkt. da er nie in Kraft gesetzt und später zurückgenommen wurde. Im Übrigen, selbst wenn die Lage der ethnisch-kulturell-sprachlich russischen Gruppe in der Ukraine problematisch wäre, gäbe dies Russland immer noch kein Recht zur bewaffneten Intervention. Also erst wieder die Geschichte. Die Behauptung, die werden diskriminiert. Durch die Westorientierung werden die, die sich Russland zugehörig fühlen, ja, zu illoyalen Ukrainern, zu bloß halben Bürgern des Landes degradiert. Nein, das stimmt nicht. Denn erstens, unverdächtige Beobachter haben nichts bestätigt, jedenfalls nicht viel. Und dort, wo offensichtlich sowas vorliegt, ist es ja gar nicht wirklich exekutiert worden und wurde sogar übrigens auf einen heftigen Druck der EU von dem ukrainischen Parlament wieder zurückgenommen, dieses Sprachengesetz. Und dann die Hauptsache, nämlich egal, ob solche Unterdrückung vorliegt oder nicht, ein Recht auf Schutz von außen für die unterdrückte Minderheit gibt es sowieso nicht. Denn das ist die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine. Drittes Beispiel, und dann kommt noch ein viertes, und dann ist aber Schluss damit. Drittes Beispiel, die Krim war immer russisch. Sagt wer? Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich sagt. Aber jetzt sagen wir, die Russen sagen es. Richtig ist, die Krim hat eine überaus wechselvolle Siedlungsgeschichte. Im Altertum siedelten dort die Kimmerer, Taurer und später Griechen. Im Zuge der Völkerwanderung kamen im 3. Jahrhundert Goten auf die Krim. Ihnen folgten ab dem 5. Jahrhundert Hunnen, Chasan, Kumanen und Tataren. Muss ich mal vorstellen, unser Außenministerium geniert sich nicht, so einen Blödsinn aufzuschreiben. Was hat denn das eigentlich mit dem jetzigen Streit zu tun? Also die Tataren, da waren wir. Nach der Mongolenherrschaft gehörte die Krim dann bis 1744 zum Osmanischen Reich, das ihr infolge des 6. russisch-türkischen Krieges die Unabhängigkeit gewähren musste. Das russische Reich hat die Halbinsel daraufhin 1783 annektiert. Nach der Verdrängung der turkstämmigen Bevölkerung wurde die Halbinsel mit russischen, aber auch deutschen, griechischen, bulgarischen und baltischen Bauern besiedelt. Nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches kam die Krim 1917 zur russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik, zur russischen, und wurde mit dieser 1922 Teil der Sowjetunion, bevor sie 1954 innerhalb der Sowjetunion an die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik übertragen wurde. Entscheidend aber, nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 blieb sie Teil der nun unabhängigen Ukraine, deren territoriale Unversehrtheit auch Russland zugesichert hat. Also, ganze lange Geschichte, die übrigens von einem zeugt. Wohin die Ukraine gehört, ist eine Frage der Gewalt über die Jahrhunderte. Wer einen Krieg gewonnen hat, dem hat sie dann gehört. Den Hunnen, den Tataren und sonst wem.
Du meinst die Krim?
Was habe ich denn gesagt?
Ukraine gesagt.
Blödsinn, die Krim natürlich, ja, die Krim will ich sagen. Der jeweils allerletzte Gewaltzustand ist dann Recht. Das ist der, der absolut respektiert gehört. Und auch da noch, in der Sowjetunion hat Chruschtschow die Krim, ja, ich kann es nicht mehr, in der Sowjetunion hat Chruschtschow die Krim der Ukraine geschenkt. Natürlich mit der selbstverständlichen Voraussetzung, die Sowjetunion hält ewig und es ist im Grunde wurscht, wo die Krim hingehört. Mit dem Argument, ne, müssen wir den Spieß mal wieder umdrehen, dem wird auch der Vorwurf gemacht, ihr habt den Russen versprochen, ihr würdet die NATO nicht nach Osten ausdehnen. Wenn Gorbatschow die russischen Truppen aus der DDR abzieht damals. Was sagt der Westen dazu? Erstens, schriftlich hat er das nicht gekriegt. Und wenn schon, dann haben wir es nicht den Russen, sondern der Sowjetunion versprochen und die gibt es ja nicht mehr. Also so richtig einfach sagen, ja, das Subjekt gibt es nicht mehr. Na, da könnten die Russen auch sagen, ja, das Subjekt gibt es ja nicht mehr. Denen, einer feindlichen Ukraine, haben wir die Krim auch nie schenken wollen. Egal. Hier wird also wieder gesagt, der russische Standpunkt ist im Unrecht, weil die Krim eben als allerletzter oder der allerletzte Rechtsstatus der Krim war der, dass er zur Ukraine gehört. Jetzt will ich noch den allerletzten Punkt da anführen. Das war die Geschichte mit, die auch immer wieder kommt. Die Behauptung, der Westen misst im Fall der Unabhängigkeit des Kosovos und der Abspaltung der Krim mit zweierlei Maß. Man erinnert sich, 1999, glaube ich, hat die NATO Serbien bombardiert, um Serbien zum Verzicht auf den Besitz, jedenfalls zum Verzicht auf das Ausüben der Autorität in der Provinz Kosovo zu zwingen. Mit dem Argument, man verhindert so und nur so eine humanitäre Katastrophe, denn die Kosovo-Bevölkerung war in einem Aufstand gegen Serbien begriffen. Die haben alles boykottiert, die haben sich auch bewaffnet und hatten natürlich dadurch Repressalien des serbischen Militärs zu erwarten. Das ist jetzt ein ganz anderer Fall als die Sache mit der Krim. Richtig ist, also der Westen messe mit zweierlei Maß, das ist der Vorwurf, richtig ist. Mit der Lage im Kosovo 1999 ist die Lage auf der Krim 2014 weder rechtlich noch politisch vergleichbar. Dort gab es nach dem Eingreifen der NATO im Frühjahr 1999, das zur Abwendung einer drohenden humanitären Katastrophe erfolgte, eine durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingerichtete UN-Verwaltung und intensive und langdauernde Bemühungen auch im multilateralen Rahmen um eine definitive konsensuale Statuslösung. Die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo folgte dann auf das Scheitern dieser fast 10-jährigen Bemühungen, aber nicht als Folge und unter den Bedingungen einer gewaltsamen Intervention von außen. Ganz anders im Fall der Krim. Die Sezessionserklärung vom März 2014 wurde überhaupt erst möglich durch die gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot verstoßende Intervention russischer Truppen auf der Krim, die die rechtmäßigen ukrainischen Behörden an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinderten. Dieser Verstoß gegen das Gewaltverbot macht auch sein Ergebnis, die Sezession der Krim und ihre anschließende Aufnahme in den russischen Staatsverband rechtswidrig. Also, man muss wirklich sagen, irgendeinen Unterschied finden Sie immer, wenn Sie einen wollen. Was ist jetzt so ganz anders als am Fall Ukraine, am Fall Kosovo und zum Fall Krim? So ganz anders ist die Frist zwischen der Intervention von außen und übrigens, natürlich gab es daraufhin auch eine internationale Besetzung des Kosovo. Natürlich haben die Kosovaren unter dem Schutz internationaler Truppen jede Verständigung mit Serbien abgelehnt. Natürlich haben sie ihre Unabhängigkeitserklärung schließlich unter dem Schutz fremder Truppen abgeliefert und die Welt hat es dann anerkannt. Der Unterschied zur Krim ist, dass es dort schneller gegangen ist. Das ist ein Unterschied, der ist nicht zu leugnen. Aber der Unterschied soll jetzt alle Welt ausmachen. Alle Welt zwischen absolutem Recht und absolutem Unrecht. So, mit sowas wird man versorgt, wenn man verstehen will, was ist dran an dem Krieg in der Ukraine, warum wird er geführt, worum geht es da? Und da merkt man, an dieser Art Argumentation dreierlei. Das Erste, das glaube ich, habe ich jetzt durch das Reden drüber schon deutlich gemacht. Diese Kasuistik, diese Advokatenlogik. Ja, man bezieht einen internationalen Rechtsstatbestand aufs eigene Interesse, behauptet die Übereinstimmung des eigenen Interesses mit dem internationalen, mit dem Völkerrechtstatbestand und behauptet die Nichtübereinstimmung mit diesem Recht der anderen Seite. Wie parteilich das ist, kann man auch daran merken, dass die andere Seite mit denselben Rechtstiteln operiert und die Sache umgekehrt beurteilt. Aus dem Völkerrecht, aus diesen internationalen Rechtstatbeständen lässt sich offenbar gar nicht ableiten, ob die Sezession der Krim bzw. die Sezession dieser Donbass-Region, ob das ein Fall von Selbstbestimmungsrecht der Völker ist oder ob es ein Fall von Grenzverletzung ist. Die einen sehen es so rum, die anderen sehen es so rum. Auch dazu gibt es dann wieder Argumente.